Radio 1. Die Schulz-Story von Markus Feldenkirchen. Lesung und Diskussion aus dem Tippi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, guten Tag. Der Autor wird zweimal längere Passagen aus seinem Buch vorlesen, das, wie ich finde, zum Teil erschreckende Details aus dem Innenleben, entweder kann man sagen der SPD oder der Politik im Allgemeinen in Deutschland geben wird. Sie werden beeindruckt sein. Ein wirklich beeindruckendes Buch. Ich habe keinen Anteil am Verkauf, aber ich sage Ihnen, kaufen Sie es. Es ist wirklich ein richtig tolles Buch. Hier ist der politische Autor des Spiegel und Autor des Buches Die Schulz-Story, ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz, das morgen im DVA-Verlag erscheint. Hier ist für Sie Markus Feldenkirchen. Markus Feldenkirchen, ich kaufe mir meine Bücher in der Regel in der kleinen Buchhandlung meines Vertrauens. Ich habe dennoch gestern Ihr Buch mal bei diesem großen Online-Buchhändler angegeben. Und in der Kategorie Kunden, die Ihr Buch, also die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Als erstes wurde mir da folgendes Werk angeboten. Das Elend der Sozialdemokratie, Anmerkung eines Genossen von Peer Steinbrück. Würden Sie Ihr Buch auch als Analyse des Elends der Sozialdemokratie beschreiben?
Nee, eigentlich nicht. Also es enthält sicherlich die Grundprobleme, mit denen jeder, der für die SPD in diesen Jahren Wahlkampf machen würde, Riesenprobleme hätte, nicht nur Martin Schulz. Zu dem Steinbrück-Buch habe ich den schönen Witz gehört, weil auf dem Cover steht ja Peer Steinbrück, das Elend der Sozialdemokratie, das dann Komma vergessen wurde.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie mit Martin Schulz auf Wahlkampftour gegangen sind? Als Beobachter immer wieder dazu gesagt.
Ja, ja. Also ich habe ihn kennengelernt, 2012 war das, glaube ich, als er Präsident vom Europäischen Parlament wurde. Da habe ich seine Antrittsrede gehört und da hat er sehr forsche, ambitionierte Reformpläne für Europa und für das Parlament formuliert. Und ich fand das beeindruckend, weil über Europa wurde ja mehr so, ja, das ist der große Tanker, da lässt sich nichts reformieren. Das ist alles irgendwie so eine Bürokratie und dass sich da einer hinstellt und sagt, nee, ich habe hier eine Vorstellung, wie Europa besser läuft und ich will das verändern. Da habe ich ihn gefragt, ob ich das mal quasi überprüfen könne, ob wir über ein Jahr hin immer mal wieder kritisch darüber reden, was von seinen Plänen sich umsetzen ließ und nicht, woran es eventuell auch scheiterte. Und dadurch haben wir uns kennengelernt und da habe ich einen ersten größeren Text über ihn und seine Reformpläne für Europa geschrieben, der hieß Unter Eierköppen. Wir blieben dann so ein bisschen im Kontakt, allerdings auch nicht allzu eng. Und als er dann als Kandidat ins Gespräch kam und tatsächlich dann, nachdem Sigmar Gabriel ein halbes Jahr mit sich selbst gerungen hatte, Kandidat wurde, da habe ich ihn einfach gefragt, ob er sich das vorstellen könne. Es gibt ja Projekte, vor allem im Ausland, aber auch mein Kollege Nils Minkmar hat das mit der
Steinbruch-Kandidatur ist auch schön, ja.
gemacht. Ja, und da habe ich ihn gefragt, ob er so einen intensiven Blick hinter die Kulissen zulassen würde.
Wie haben Sie das Ihrer Lebensgefährtin erklärt? Schatz, ich liebe dich, aber die nächsten Monate verbringe ich mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht.
so originell wie Sigmar Gabriel bin ich da nicht gewesen, aber es war in der Tat viel Zeit im vergangenen Jahr und alle, die gerne Zeit mit mir verbringen, mussten da sehr viel Rücksicht nehmen, weil Politik findet ja dann auch oftmals nicht in den geregelten Arbeitszeiten zwischen 9 und 17.30 Uhr statt, sondern an Wochenenden. Als es dann in die Tourneephase ging, über die Straßen auch mal bis nachts um 12 oder 1.
Haben Sie das mal ausgerechnet? Wie viel Zeit haben Sie mit Martin Schulz verbracht?
Ich habe es nicht ausgerechnet, aber es waren hunderte Stunden.
Das Buch ist ja kein Blick hinter die Kulissen. Sie sind ja hinter den Kulissen quasi die ganze Zeit. Gab es unangenehme oder peinliche Momente, in denen Sie dachten, oh, da will ich jetzt gar nicht dabei sein, oh, das ist mir peinlich?
Nee, in der Krassheit nicht. Es gab, das war nach der Reportage, die da Anfang Oktober erschien, vielleicht nicht so ganz klar und wird dem Buch klarer. Es war ein ständiges Wechselbad der Gefühle. In der Reportage kam es ein bisschen so rüber, als sei nur Niedergeschlagenheit da gewesen. Es war ganz viel Frust und Niedergeschlagenheit da, aber es gab natürlich auch sehr heitere und euphorische Momente, wenn dann irgendwie nachdem zwei Wochen lang es mit den Umfragen etwa runterging und es dann mal kurz einen Anstieg um 1-2% gab und auch eine Veranstaltung gelungen ist. Das ist dann natürlich nach so einer Phase des Leidens und der Verzagtheit, ist es, glaube ich, sehr menschlich, dass man sich dann über auch kleine Erfolge umso mehr freut. Also es war emotional, nicht nur zeitlich, sondern emotional tatsächlich anstrengend im Positiven wie im Negativen.
Und letzte Frage, bevor Sie dann lesen, haben Sie jetzt noch Kontakt mit Martin Schulz?
Ja, ich habe ihm auch letzten Mittwoch persönlich eins der ersten Exemplare, die aus der Druckerei gekommen sind, übergeben.
Und es darf trotzdem veröffentlicht werden?
Also das war sowieso unsere Abmachung. Aber ich glaube, er hat es auch in 1-2 Nächten gleich gelesen. Und die Rückmeldung, die er mir gegeben hat, ich will da jetzt keine Details geben, glaube ich, dass es für ihn zwar aufwühlend war, das zu lesen, weil es natürlich letztlich am Ende eine traurige Geschichte ist. Als wir vor einem Jahr mit diesem Projekt begannen, war das völlig unklar. Da war kurzzeitig der Eindruck entstanden, genährt von Umfragen, aber auch genährt von dem, was wir als Journalisten damals über diese Zeit geschrieben haben, dass er tatsächlich eine vielleicht nicht große, aber nicht ganz so unrealistische Chance hat, Bundeskanzler zu werden. Und mit dem, was dann Anfang Februar für ihn zu Ende gekommen ist, das ist halt, ich weiß nicht, ob es ein solches Drama und diese Nähe zwischen Höhenflug und Absturz in zumindest der Geschichte der Bundesrepublik schon mal gab.
Diese Veranstaltung wurde als Talk und Lesung angekündigt. Dann wird jetzt auch gelesen. Und der Markus Feldenkirchen, der verrückte Hund, fängt diese Lesung an der Stelle an, als alles vorbei ist, lustigerweise. Viel Spaß mit Markus Feldenkirchen.
Ja, es beginnt sogar an einem eigentlich sehr heiteren Tag, wenn man denn aus dem Rheinland kommt. Prolog. Flughafen Köln-Bonn, Rosenmontag 2018. Auf zum letzten Gang, zur letzten Reise als Vorsitzender in die ihm inzwischen verhasste deutsche Hauptstadt. Am nächsten Tag, dem 13. Februar 2018, wird Martin Schulz im Präsidium der SPD sein Amt als Parteivorsitzender niederlegen. Er ist dann auch offiziell gescheitert. Ich bin froh, wenn das morgen vorbei ist, sagt er und lässt sich auf seinem Fensterplatz in der Maschine fallen. Gott sei Dank ist es morgen vorbei. Im Rheinland, seiner Heimat, wird an diesem Tag Karneval gefeiert. Ich hatte jetzt genug Karneval, sagt Schulz. Er meint nicht die fröhlich kostümierte Menge, die auf der Straße feiert. Er meint die anderen Jecken, die aus der Politik. Vor 3 Tagen hat Schulz bekannt gegeben, neben dem Parteivorsitz auch auf das Amt des Außenministers zu verzichten. Kurz darauf stand ein Paparazzo hinter der Ecke seines Hauses in Würselen. Schulz flüchtete an einen geheimen Ort. Für 2 Tage tauchte er ab, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, etwas Abstand gewinnen von diesem Drama. Er hat seinen Schal eng um den Hals gewickelt und hustet häufig. Seit 5 Wochen schleppt er nun schon eine Grippe mit sich herum. Eigentlich gehört er dringend ins Bett. Gott, bin ich müde. So unfassbar müde, sagt Schulz und reibt sich die Augen. Ob ich jemals wieder fit werde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche ein 1/2 Jahr, um wieder zu Kräften zu kommen. Die Maschine hebt ab, er blickt traurig aus dem Fenster in die Dunkelheit und schweigt. An diesem Rosenmontag ändert nichts mehr an den fröhlichen, unbekümmerten und irgendwie auch unverdorben wirkenden Menschen, der sich vor einem Jahr aufmachte, deutscher Bundeskanzler zu werden. Er sitzt jetzt da wie ein gebrochener Mann, angeschlagen, körperlich wie seelisch. Als er ein Jahr zuvor euphorisch in den Wahlkampf zog, spielte die Regie bei seinen Auftritten jedes Mal ein Lied von Klaas Häufer Umlauf, in dessen Refrain es heißt: Was muss noch passieren, damit's die ganze Welt bezeugt, wie sehr wir leuchten? Doch die Frage stellte sich damals nicht. Schulz leuchtete und fast alle, die ihm zuhörten, leuchteten auch. Jetzt leuchtet nichts mehr. Die ersten Wochen waren schön, aber auch surreal, sagt Schulz im Flugzeug. Und danach ging es steil bergab. Wer verstehen will, was die Spitzenpolitik mit einem Menschen machen kann, sollte Martin Schulz im Februar 2017 und an diesem Abend des 12. Februar 2018 erlebt haben. Er ist als Politiker wohl erledigt, als Mensch desillusioniert. Die einzige lange Freundschaft, die er in der Politik pflegte, die mit Sigmar Gabriel, ist ebenfalls zerbrochen. Entweder du killst ihn oder er killt dich, hatte Nahles ihn zu Beginn seiner Kampagne vor Gabriel gewarnt. Sie sollte zumindest nicht ganz falsch liegen. Es wird schwer werden für ihn, Frieden mit diesem Jahr zu schließen. Auf diesem letzten Flug nach Berlin spricht Schulz von eigenen Fehlern, aber auch von Intrigen und davon, dass ihn vieles, was er in den vergangenen Monaten erlebt hat, an House of Cards erinnere. Dieses Fernsehdrama über Brutalität und Niedertracht in der Politik. Am Ende wollte ihn selbst seine Partei nur noch loswerden. Seine Anhänger, die ihn als Gottkanzler gefeiert und mit einem irrwitzigen 100%-Ergebnis zu ihrem Erlöser gekrönt hatten, jagten ihn nicht mal ein Jahr später wieder vom Hof. Er weiß nun, dass es eine dornige Krone war, die sie ihm aufgesetzt hatten. Dies ist die Bilanz eines beispiellosen Jahres in der Spitzenpolitik, das Ende eines politischen, aber auch eines persönlichen Dramas. Dies ist die Geschichte von Martin Schulz. Nie zuvor lagen in der deutschen Politik ein solcher Höhenflug und ein so tiefer Absturz näher beieinander. Nachdem ihm im Frühjahr 2017 die Massen zugejubelt hatten, galt Schulz vielen Deutschen zuletzt als der verlogenste und postengeilste Politiker des Landes, als Umfaller, der seine stolz verkündete Aufrichtigkeit aufgibt und alle Überzeugungen über Bord wirft, um einen Regierungsposten zu erlangen, so der Vorwurf. Die Vorwürfe, wegen denen er nun von allen Ämtern zurücktritt, treffen Schulz ins Mark. Sie beschreiben das Gegenteil dessen, wofür er stehen wollte. Für eine andere, weniger taktische, weniger machtversessene Art des Politikmachens. Ja, für eine ehrlichere Politik. Martin Schulz hatte gesagt, dass er nie ein klassischer Berliner Machtpolitiker werden wolle. Er wollte sich nicht anpassen an jenes System, das ihm in vielerlei Hinsicht fremd und auch zuwider war. Am Ende aber war er für viele Deutsche genau das. Ein machtversessener Politiker, dem es vor allem um den eigenen Vorteil geht. Wie konnte es zu diesem Absturz kommen? Die Wurzeln dieses Dramas, dessen letzter Akt sich in den Karnevalstagen 2018 in rasendem Tempo entwickelt, reichen tief ins vergangene Jahr zurück. Martin Schulz ist letztlich an einer Zahl gescheitert, 20,5%, dem schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte der SPD. So geht es los und ich würde Sie gerne direkt entführen zum vielleicht heftigsten Niederschlag von allem in dieser Kampagne, obwohl es, weiß Gott, genügend weitere gab. Sie ahnen es vielleicht, der Tag der NRW-Wahl. Das Kapitel heißt Leck mich in de Tesch. Untertitel Blumen für Hannelore Kraft. Sein Flieger aus Köln hat über eine Stunde Verspätung. Die ersten Zahlen der Umfrageinstitute erreichen ihn, als er um 17 Uhr gleich nach der Landung in Tegel das Handy einschaltet. Die SPD wird an diesem 14. Mai die Macht in Nordrhein-Westfalen verlieren, ihrem selbsterklärten Stammland. Die Hoffnung auf ein blaues Auge hat sich nicht erfüllt. Wahlkampfmanager Engels und Sprecher Düno sind zum Flughafen gefahren, um ihn in Empfang zu nehmen. Auf dem Weg zur Parteizentrale telefoniert Schulz mit Hannelore Kraft, der Wahlverliererin. Sie teilt ihm mit, dass sie gleich ihren Rücktritt erklären werde. Schulz widerspricht. Er findet, dass es verantwortlicher sei, den Neuanfang mitzugestalten, statt sich nach der Niederlage gleich vom Hof zu machen. Aber Kraft hört wieder mal nicht auf ihren Parteivorsitzenden. Kurz vor 18 Uhr sitzt Schulz, umringt von seinem Team und Mitgliedern der Parteiführung, am ovalen Tisch in seinem Büro. Das Leben ist wie eine Hühnerleiter, sagt er, beschissen. Niemand reagiert, Stille im Raum, nur der Fernseher läuft leise vor sich hin. Ich bin jetzt der königliche Niederlagenkommentator. Er schüttelt den Kopf. Es folgt ein zutiefst rheinischer Satz. Leck mich in den Tisch. Als in der ARD die farbigen Balken in die Höhe schießen und der rote der SPD bei 30,5% stehen bleibt, starrt er schweigend auf den Bildschirm, den Zeigefinger auf den Lippen. Seine Partei hat rund 8 Prozentpunkte verloren, die CDU gut 6 hinzugewonnen und ist nun stärkste Partei. Schulz steht auf, schreitet die Hände in der Hosentasche unruhig durch den Raum, hin und her, dann läuft er zum Fenster und starrt hinaus. Wieder wie in der Vorwoche die Frage, wie er auf dieses Desaster reagieren soll. Was soll er gleich unten im Atrium der Parteizentrale vor den Genossen und der deutschen Öffentlichkeit erklären? In der ARD erinnert Frank Plasberg derweil den SPD-Mann Karl Lauterbach an eine Aussage von Schulz, die erst wenige Wochen zurückliegt. Wenn Hannelore Kraft im Mai in Nordrhein-Westfalen gewinnt, werde ich im September Bundeskanzler. Plasberg will nun wissen, ob diese Aussage noch Gültigkeit habe. Martin Schulz hat jedenfalls nicht gesagt, dass er andernfalls verliert, antwortet Lauterbach. Ha! Ruft Schulz vor dem Fernseher. Er klatscht laut in die Hände. Der ist klasse, der Karl. Es ist ein trotziger Moment des Triumphes, ein kurzes Aufbäumen gegen die depressive Stimmung im Raum. Bis zur ersten Hochrechnung um 18.12 Uhr füllt sich das Büro weiter. Auch Schulz' Stellvertreter Ralf Stegner und Manuela Schwesig nehmen am Tisch Platz. Kaum einer redet, bis ein Mann ins Büro kommt, der einen Teller mit belegten Brötchen bringt und ihn vor dem Kandidaten abstellt. Schulz verzichtet auf das Buffet, das draußen im Sekretariat aufgebaut wurde. Er versucht trotz des Frusts seine Diät beizubehalten. Ohne Streichfett, ohne alles, sagt der Mann, ganz wie gewünscht. Armin Laschet ist der schlechteste Spitzenpolitiker, den ich kenne, sagt Schulz, als der Wahlsieger von der CDU auf dem Bildschirm erscheint. Dann erinnert er an die sogenannte Notenaffäre Laschets, der als Lehrbeauftragter einst für einen Skandal gesorgt hatte, weil ihm die Klausuren seiner Studenten abhanden gekommen waren und er, wie es hieß, die Noten dann einfach erfunden hatte. Die Klausuren nicht korrigieren und dann mit Schulpolitik die Wahl gewinnen. Du fasst es nicht. Schulz schüttelt den Kopf. Im Fernsehen erklärt nun Hannelore Kraft, sie habe in Nordrhein-Westfalen ihre eigenen Themen setzen wollen. Daher habe sie die Bundes-SPD um Zurückhaltung im Wahlkampf gebeten. Es ist der Versuch, die Schuld ganz auf sich zu nehmen. Schulz nickt zufrieden, wenigstens das. Dann ist es Zeit für seine eigene Erklärung. Der Kandidat muss runter ins Atrium. Offen ist die Frage, ob er allein auf die Bühne treten soll oder mit den Kollegen aus der SPD-Spitze. Stegner und Schwesig plädieren für die erste Variante. Man müsse jetzt Geschlossenheit demonstrieren. Die Diskussion geht hin und her. Was ist jetzt, fragt Wahlkampfmanager Engels, alleine oder gemeinsam? Alleine, sagt Schulz, er klingt entschlossen, aber Schwesig hält erneut eine Gegenrede. Wie ihr wollt, sagt er schließlich. Er wirkt, als sei ihm alles egal. Bevor er zum Aufzug läuft, gibt ihm sein Sprecher einen Klaps auf den Rücken, wie ein Boxer, der seinen Schützling in den Ring schickt. Komm, los. Auf der Bühne steht dann gleich hinter Schulz und damit immer im Bild Ralf Stegner, dessen Gesichtsausdruck selbst dann griesgrämig wirkt, wenn er blendend gelaunt ist. An diesem Abend passt seine Miene perfekt zur Lage. Das ist ein schwerer Tag für die SPD, sagt Schulz. Das ist ein schwerer Tag auch für mich persönlich. Während der ersten Worte atmet er schwer, räuspert sich oft. Er kann nicht verbergen, wie mitgenommen er ist. Zu Beginn seiner Kampagne hatte Schulz sich geschworen, den Bürgern nichts vorzuspielen, sich so zu präsentieren, wie er tatsächlich drauf ist. Immerhin, das gelingt. Auch der Glückwunsch an Armin Laschet, dessen Sieg er in Wahrheit für einen schlechten Scherz hält, fällt Schulz sichtbar schwer. Er braucht mehrere Anläufe, bis er umständlich sagt, es gebietet die politische Kultur, dass wir dem Wahlsieger, dem künftigen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, von Herzen gratulieren. Seine Miene und die vielen Pausen im Satz verraten, dass diese Gratulation eher nicht von Herzen kommt. Später stürmt der stellvertretende Parteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel in Schulz' Büro. Er hat eine Interviewanfrage vom Heute-Journal und will fragen, ob es nicht eine gute Idee wäre, wenn der Kandidat die Sache übernimmt. Ich habe genug Niederlagen kommentiert, sagt Schulz. Ich bin nur noch am Niederlagen kommentieren. Ich habe die Schnauze voll davon. Er schüttelt den Kopf und schaut ins Nichts. Ich muss endlich mal in die Offensive kommen. Dann läuft er wieder ziellos durch sein Büro. Jemand merkt an, dass Angela Merkel den ganzen Abend noch nicht zu sehen gewesen sei. Die geht nie raus, ruft Schulz, seit 12 Jahren nicht. Nachdem sich sein Büro geleert hat, will er noch kurz die Tagesschau sehen. Der Sprecher sagt, dass die SPD in Nordrhein-Westfalen ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt habe. Mann, gibt es bittere Momente im Leben, sagt Schulz. Ausgerechnet der Laschet. Als ein Moderator hämisch über den, Zitat, völlig verpufften Schulz-Effekt resoniert, ruft Schulz, dieser Drecksack, dem fehlt jeglicher Anstand. Und als er kurz darauf Hannelore Kraft zu sehen ist, sagt er, für dich haben wir einen hohen Preis gezahlt. Dann schaltet er den Fernseher aus, er will weg, zurück ins Mövenpick, sein Hotel. Ich rufe jetzt erstmal die Inge an, seine Frau. Die Brötchen ohne Fettaufstrich bleiben unberührt an ihrem Platz zurück. Später wird Schulz sagen, dass die Partei und seine Kampagne sich von diesem Tag nie wieder erholt hätten. Am nächsten Morgen sitzt Hannelore Kraft in seinem Büro. Es ist üblich, dass alle Kandidaten am Tag nach ihrer Landtagswahl ins Willy-Brandt-Haus kommen und dort vor Kameras einen Blumenstrauß vom Parteivorsitzenden überreicht bekommen. Kurz vor der geplanten Übergabe gibt es in Schulz' Büro einen letzten Konflikt. Kraft sagt, sie wolle keine Blumen. Du kriegst die Blumen und dann ist Schluss, antwortet Schulz. Und so kommt es dann auch. Das war das, was ich auch eben meinte, dass es obwohl die Gesamtlage objektiv selten gut war, doch sehr viel gelacht wurde hinter den Kulissen. Und dafür hat der Protagonist dieses Buches oftmals selbst gesorgt. Ein letzter kleiner Ausschnitt aus diesem ersten Teil. Kapitel heißt, was soll ich denn da? Untertitel Frauen fragen. So, und jetzt kommst du bitte in die Brigitte-Stimmung, sagt seine Büroleiterin. Als der Gast vorher gegangen ist. Der Kandidat soll jetzt vorbereitet werden auf einem Talk am Abend. Zwei Redakteurinnen der Frauenzeitschrift Brigitte werden ihn im Maxim-Gorki-Theater befragen. Es soll auch um den Menschen Martin Schulz gehen. Was soll ich denn da, fragt Schulz. Schnell wird ihm die Bedeutung erklärt. Viele Medienvertreter, Merkel habe bei dieser Veranstaltung vor 4 Jahren ein riesiges Presseecho gehabt. Okay, sagt Schulz, mein erster Satz wird sein, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. War natürlich nur ein Witz. Dann wird ernsthaft geprobt. Er setzt sich seiner Büroleiterin und einem seiner Sprecher gegenüber, rechtes Bein über das linke, Hände gefaltet. Bei jeder neuen Frage ändert er leicht die Sitzposition. Es werden da auch weiche Fragen kommen, wird ihm erklärt, zum Beispiel, was er so im Haushalt mache. Waschen, spülen, bügeln, staubsaugen, putzen, ich kann im Haushalt so gut wie alles, außer kochen. Dann soll er das gern auch so sagen, rät sein Sprecher. Dass du da viel spülst, glaubt dir eh keiner, schaltet sich Wahlkampfchef Engels aus dem Hintergrund ein. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die beiden eben gesagt haben, bemerkt Schulz. Und was soll ich jetzt bitte sagen? Im weiteren Verlauf des Briefings folgen grundsätzlichere Fragen. Ticken Frauen anders als Männer? In vielen Punkten schon, antwortet Schulz. Frauen sind ruhiger, sehr häufig viel reflektierter und nicht so emotional. Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber ich weiß, dass meine eigene Frau in Drucksituationen viel ruhiger ist als ich. Dann kommt es zu einem interessanten Austausch, der einen Kern von Schulz' Kandidatur berührt. Testfrage also. Wie hart sind Sie? Wer am Zaun des Kanzleramts rüttelt, muss der nicht hart sein? Nee, sagt Schulz. Man kann auch ohne Härte am Zaun des Kanzleramts rütteln. Wie hart man ist, ist nicht die entscheidende Frage. Wer menschliche Kompetenz mit politischer Sachkenntnis kombiniere, der sei gut geeignet fürs Kanzleramt. Ich würde Machtbewusstsein durchaus ausstrahlen, rät sein Sprecher. Macht ist nichts Schlimmes. Ich habe doch gar nichts Gegenteiliges gesagt, oder? Nee, aber es klang so, als würdest du schnell auf diese Argumentation reinfallen, dich weich machen zu lassen. Du bist natürlich auch der Mensch, der nach der Macht greift, weil er weiß, was er damit tun will. Muss man dafür hart sein? Nein, aber man muss genau das vielleicht erklären. Schon klar, sagt Schulz. Wer nach der Macht im Staat greife, müsse sich bewusst sein, dass das harte Kämpfe und Auseinandersetzungen mit sich bringe. Die entscheidende Frage aber ist, sagt er, ob man sich verhärtet. Ich bin hart im Nehmen, sicher auch manchmal hart im Austeilen, aber ich lasse mich nicht verhärten. Am Abend wird er vor unzähligen Journalisten auf der Bühne gefragt, welchen Roman er denn schreiben würde, wenn er Zeit dafür hätte. Ein Buch über Karl V., antwortet Schulz. Dieser Kaiser fasziniere ihn, weil er stark unter der Macht gelitten habe und der einzige bedeutende Herrscher gewesen sei, der Macht freiwillig abgegeben habe. Für ihn, so Schulz, sei er damit eine der sympathischsten Figuren der Weltgeschichte. Hätte Schulz den Eindruck von Stärke und Machthunger erwecken wollen, hätte er nicht von Karl V. gesprochen. Doch die Zuschauer bekommen an diesem Abend eine zutiefst ehrliche Antwort, egal ob sie im Wahlkampf gegen ihn verwendet werden kann oder nicht. Den Abschluss des Brigitte-Trainings bildet die Frage, warum in der SPD nur so wenige Frauen nach ganz oben kommen, und zielt genau auf die zumindest bisherige Achillesferse der Partei. Werden Frauen in Ihrer Partei nur als Staffage betrachtet, Herr Schulz? Wenn diese Frage kommt, stehe ich auf und gehe, sagt Schulz. So ein Blödsinn. Nein, genau das wollen wir nicht, Martin, sagt seine Büroleiterin, die neben der Bundesgeschäftsführerin die einzige Frau ist, die regelmäßig an den Strategiesitzungen seiner Kampagne teilnimmt. Du bist souverän, ruhig und antwortest ganz gelassen. Er probiert es noch einmal. Die SPD hat in der Bundesregierung 4 Ministerinnen und 2 Minister. Ich glaube, dass die SPD zeigt, dass kompetente Frauen bei uns sehr wohl Führungspositionen haben. Insofern kann ich den Vorwurf nicht ganz verstehen. Genau so, sagt sein Sprecher, nicht aus dem Anzug gehen. Als die Frage genau so am Abend gestellt wird, bleibt Schulz im Anzug. Er bekennt sogar freimütig, dass er sich auf genau diese Frage vorbereitet habe, und sagt dann, was er vorbereitet hat. Auch sonst gibt er sich am Abend weit charmanter, als die Widerborstigkeit am Nachmittag erahnen ließ. Über seine Frau Inge, mit der er seit 32 Jahren verheiratet ist, sagt er auf der Bühne: Ich würde sagen, ich liebe sie fast noch mehr als damals.
Markus Feldenkirchen aus dem morgen erscheinenden Buch Die Schulz-Story. Und jetzt erweitern wir die Runde um einen deutschen Spitzenpolitiker, der 1969 in Lübeck geboren wurde. Er hat auf der Heinrich-Heine-Schule im schleswig-holsteinischen Heikendorf sein Abitur gemacht. Er hat in Freiburg Philosophie, Germanistik und Philologie studiert, war dann noch an der Uni Roskilde in Dänemark und hat seinen Magister an der Universität Hamburg gemacht und später seinen Doktor der Philosophie. Er ist mit der Schriftstellerin Andrea Paluch verheiratet. Gemeinsam haben sie Kinderbücher geschrieben und zahlreiche Romane mit schönen Titeln wie Hauke Haiens Tod, Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf, oder Unter dem Gulli liegt das Meer. Er ist noch Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und seit 57 Tagen Bundesvorsitzender der Grünen. Er gilt für viele als Beispiel für eine neue Politikergeneration und wird dabei in eine Reihe gestellt, über die er sich nur teilweise freuen wird, nämlich mit Frankreichs Emmanuel Macron, mit Österreichs Sebastian Kurz und Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Er wird auch gerne als George Clooney von der Küste oder Küsten-Clooney bezeichnet. Hier ist für Sie Dr. Robert Habeck. Schönen guten Tag.
Hallo. Hallo.
Das lieben Sie mit dem Küsten-Clooney, ja, oder?
Total. Melt my day.
Nein. Ja. Wir reden am Anfang noch kurz konkret über Martin Schulz, bevor wir dann über die grundsätzlichen Probleme reden, die dieser Fall Martin Schulz, möchte ich es mal nennen, vielleicht exemplarisch gezeigt haben. Was haben Sie eigentlich von Martin Schulz und der SPD erwartet, als er vor einem guten Jahr mit 100% gewählt wurde?
Also ich war auch infiziert von diesem Hype, den es da gab. Und ich dachte tatsächlich, da gibt es jetzt eine Leidenschaft in der deutschen Politik und ein Versprechen von Unverstelltheit und ein Mitreißen, wie wir es lange nicht gesehen haben. Und entsprechend leide ich, wenn ich das Buch jetzt von Markus Feldenkirchen lese, nochmal alles mit durch dieses Jahr von Martin Schulz und dass es dann so bitter kam und wir jetzt wieder in der Großen Koalition hängen.
Er und seine Partei haben dann in diesem einen Jahr viel falsch gemacht. Das lesen wir ja auch in dem Buch, das haben wir aber auch ohne das Buch tatsächlich mitbekommen. Welches war aus Ihrer Sicht der größte Fehler?
Naja, es gibt ja in dem Buch, das kann man ja ganz fein sehen, eine Reihe von aufeinander aufbauenden Fehlentscheidungen, nachträglich gesehen. Aber ich glaube, der größte Fehler, den hat Markus Feldenkirchen in der kleinen Talkrunde davor selbst angesprochen. Im Grunde zieht sich das wie ein roter Faden durch, dass irgendwelche Leute, wie eben auch bei der Vorbereitung auf das Kanzlerduell gehört, irgendwelche Ratschläge machen. Und obwohl Schulz es besser weiß, also obwohl er permanent sagt, Leute, lass mir doch meine Sprache und ich muss doch ein bisschen angreifen und ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, lässt er sich darauf ein, so sich abschleifen zu lassen. Und wenn es den größten Fehler gab, dass Schulz sich nicht durchgesetzt hat. Und so sympathisch er mir am Anfang war, wenn ich das Buch lese, denke ich dann auch, okay, wenn du dich noch nicht mal bei solchen Lappalien durchsetzen kannst, wie kannst du dich dann gegen Trump und Putin durchsetzen? Also wahrscheinlich ist da, und das sage ich mit einer gewissen Bitterkeit, auch eine Wahrheit drin, warum er nicht Kanzler werden konnte. Weil das war jetzt nicht kanzlerreif, wie er den Wahlkampf geführt hat. Das war, glaube ich, der größte Fehler.
Sie haben dieses Dilemma ja gerade aufgezeigt, aber also Sie treten ja auch an und werden es jetzt nicht offensiv sagen, aber dann sage ich es halt, Sie wollen anders sein. Sie sind ein anderer Parteivorsitzender. Wie kann man anders sein, und sich dann auf dieses Anderssein coachen lassen?
Nee, das kann man natürlich nicht, weil also es gibt schon einen ganz starken strukturellen Zug zur Selbstreferenzialität in der Politik. Also die Sachen, die gut funktionieren in der Politik, die werden kopiert und wiederholt und die Sachen, die nicht gut funktionieren, auch bei anderen Parteien, die sagt man, nee, das hat bei den anderen schon nicht funktioniert, den lassen wir mal wieder sein. Und das ist aber jetzt auch gar nicht so super erstaunlich, weil es, keine Ahnung, beim Kegelclub ist es ganz genauso oder beim Fußballverein, bei Mönchengladbach oder was auch immer. Wenn man mit lauter Mönchengladbach-Fans zusammensitzt, wird man sagen, unser Verein ist doch der hat am meisten Herz und am besten. Da wird man nicht sagen, weißt du, was sind die eigentlich beim falschen Club, ist Dortmund nicht viel interessanter. Das sagt man ja nicht, sondern man bestätigt sich quasi immer selbst. Und so richtig einen Ausweg gibt es, glaube ich, da nicht, außer das vielleicht zu erkennen. Und das ist das Interessante an dem Buch. Ich weiß nicht genau, was Martin Schulz dazu veranlasst hat, diesen exklusiven Zugang zu gewähren. Aber vielleicht war es ja zumindest die intuitive Erkenntnis, dass irgendwas anders sein muss, dass man das Milieu ein Stück weit verändern muss, also mehr Mensch zulassen, auch mehr Zweifeln, mehr Fragen zulassen muss, um aus dieser, wir bestätigen uns nur selbst und alles, was da nicht sofort erfolgreich ist, werfen wir weg, Kreislaufspirale rauszukommen. Ist nun schiefgegangen und aus der Erotik der Beobachtung ist die Pornografie des Scheiterns geworden oder so. Yes? Aber das hätte vielleicht auch gelingen können. Es war jedenfalls ein Versuch wert.
Das ist auch ein Satz für die Ewigkeit. Den lass ich mal kurz nachhallen. Ist das auch der Grund, warum Sie als einer der wenigen, glaube ich, in der Öffentlichkeit Mitleid mit Martin Schulz gezeigt haben?
Ja, wobei Mitleid natürlich die schlimmste Form von Emotionen in der Politik ist. Also das ist sozusagen das Hinterherwinken, wenn der Rücktritt kurz davor steht.
Sie reden von sich gerade, Sie haben das ja gemacht.
Ja, aber ich halte es auch, also ich finde es richtig, aus staatstheoretischen Gründen, dass die SPD nach dem Scheitern von Jamaika ihr Votum geändert hat und doch eine große Koalition versucht hat und dann auch gemacht hat. So leid es mir tut und so sehr man ja auch jetzt einfach sehen muss, dass die große Koalition, also jedenfalls ein Zauber kann ich erstmal nicht feststellen, der Zauber des Anfangs oder so, sondern da hat man irgendwas zusammengetackert, was eigentlich gar nicht mehr halten kann. Aber egal, trotzdem war das, glaube ich, richtig. Aber dass Martin Schulz selbst den Weg versucht hat mitzubeschreiten nach den Ansagen, das war ein Fehler. Ich glaube, Schulz hätte zurücktreten müssen und sagen, ich habe mich da festgelegt, ich glaube, die Zeit ist eine andere, sollen andere das machen, aber ich kann da jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt diese große Koalition auf den Weg bringe, ist jede Glaubwürdigkeit in die Politik, das geht ja größer als ich selbst, futsch, deswegen macht das gute Reise, ich habe meinen Dienst getan, aber mit mir geht's nicht. So, das hat er nicht getan, das finde ich, muss man auch in der Härte sagen, dass das ist sein Fehler. Und was danach, was dieses Jahr macht, was diese, wie ich finde, eine Intrige mit ihm gemacht hat, dass man dann sagt, das arme Schwein, das war jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern voller Mitleid da drauf guckt, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also es ist falsch gewesen und trotzdem habe ich unendliches Mitleid mit dem. So ein Jahr wünscht man doch seinem schlimmsten Feind nicht.
Und hier sitzt, ich habe es ja vorhin schon wieder gesagt, nun wieder ein Hoffnungsträger der deutschen Politik, der gute Beliebtheitswerte hat. Könnte also ein Absturz auch ihn erwischen? Markus Feldenkirchen.
Ja, Logo.
Also, vielleicht erstmal ihn reden lassen.
Ja, deswegen ist diese ganzen dusseligen Vergleiche erstens überhaupt nicht hilfreich und zweitens bin ich ein bisschen froh, dass das jetzt alles in die Normalität runtergeht, weil das ist natürlich jetzt, wenn ich nur mein persönliches Leseerlebnis schildern darf bei dem Buch, denke ich natürlich die ganze Zeit, wie wird es dir eigentlich gehen in solchen Situationen und wie kannst du verhindern, dass du solche Fehler machst und wo musst du denn aufpassen? Also das wird jeder Politiker auf sich beziehen und nun, ich finde das ja alles ein bisschen hochgejazzt, aber klar, ich bin jetzt neuer Bundesvorsitzender und alles, was neu ist, ist erstmal mit Hoffnung verbunden. Da kann man sich gar nicht gegen wehren so richtig. Klar, habe ich Muffe, dass das irgendwie mit irgendeiner Form auch mit mir so passiert. Klar.
Ich glaube, er hat schon den Vorteil, dass er nicht Politiker der SPD ist.
Das über die Grünen zu hören, das ist auch neu. Das ist schon mal.
Nein, ich weiß schon,
nicht alles schlecht.
Ich weiß schon, Wochen. Dass da auch sehr viel Neurotisches bei Ihnen vorhanden ist. Ich meine. Ich meinte es eher anders. Ich weiß gar nicht, ob die SPD noch mal in die Situation kommt, wirklich einen Kanzlerkandidaten zu nominieren oder ob das dann beim nächsten Mal ein Spitzenkandidat ist. Kommt drauf an, von welchem Umfragentableau man da gerade, Podest man da gerade startet. Aber diese herausgehobene Position, Parteivorsitzender, Kanzlerkandidat und damit die einzig logische, theoretische Alternative zu Angela Merkel. Das ist natürlich eine Erwartungshaltung, gerade wenn es dann am Anfang laut Umfragen auch mit der medialen Begleitung so nach oben geht und dann diese Perspektive so verrückt wird. Er hat tatsächlich Chancen, Bundeskanzler zu werden. Auf dem Niveau, wo er gestartet ist, Martin Schulz, lag die SPD bei 20%. Als er fertig war, auch bei 20%, nämlich Ende September. Und dieser Hype war natürlich das, der nur, weil er Kanzlerkandidat war, nur wegen der direkten Konfrontation zu Angela Merkel so entstehen konnte. Ich vermute mal, obwohl bei den Grünen natürlich auch ein Aufschwung in letzter Zeit zu beobachten ist, dass nicht der Spitzenkandidat der Grünen der Herausforderer des Unionskandidaten beim nächsten Mal ist.
Sie sind ja noch nicht so lange ein bundesweit bekannter Spitzenpolitiker. Sie sind jetzt auch nicht neu im Geschäft, aber im Vergleich zu einigen anderen Politikerkarrieren. Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert, dass Sie jetzt ein bundesweit bekannter Spitzenpolitiker sind?
Gar nicht, würde ich sagen. Außer dass, also im Moment habe ich ja zwei Jobs, die ich versuche zu vereinbaren, indem ich spät und früh die Strecken zurücklege, die man sonst sozusagen im Arbeitsalltag einplanen würde, was ein bisschen auf die Kondition geht. Aber sonst hat sich gar nichts verändert.
Ich weiß nicht, ob man das so einfach zusammenfassen kann, aber woran merken Sie, oder vielleicht widersprechen Sie auch, dass Politik ein Haifischbecken ist? Weil das klang da sehr so in dem Buch.
Nee, das ist gar nicht so, dass Politiker bösere Menschen sind als andere, sondern die Politik handelt halt von Personen. Man kann auch nicht gut finden und sagen, wieso die Wahlprogramme entscheiden und eigentlich sind Personen doch nur Träger der Wahlprogramme, aber wir lügen uns doch alle in die Tasche, wenn wir das, wenn wir das so, so ist es nicht, sondern Begeisterung und Enttäuschung entsteht über Menschen. Das ist ja eigentlich auch was Trostvolles, sonst könnten wir die Demokratie als Roboterspiel oder als Wahl-O-Mat inszenieren. Sondern ob ein Argument ein gutes Argument ist, hängt davon ab, wie es vorgetragen wird und ob die Menschen, die dieses Argument vortragen, einen irgendwie berühren, ob sie einen mitnehmen können. Und ob ein Argument schlecht ist oder ob eine Politik scheitert, liegt eben auch ganz wesentlich daran, wie die Menschen sind, die es dann zum Scheitern bringen. So, und das heißt aber im Umkehrschluss, dass es geht in der Politik im Kern um die Person, um die Persönlichkeit. Und das ist einfach die Berufsbeschreibung, so wie es vielleicht beim Piloten darum geht, die Landebahn sauber zu treffen, geht es in der Politik darum, den Menschen sauber darzustellen oder sich sauber darzustellen oder das mit seinen Ideen, genau wie bei Martin Schulz gewollt, zu vereinbaren. So, und deswegen notwendigerweise sind alle Konflikte eben immer auch, haben die eine starke menschliche Komponente. Und deswegen wirkt das immer so House of Cards-mäßig und ruchlos und alle hintertrieben und gemein. Aber das ist leider das System. Gott sei Dank das System. Es hat ja auch das wahnsinnige Versprechen, dass alle, die jetzt in der Chance sind, Zugriff auf Gestaltungsoptionen zu haben, ein wahnsinniges Privileg haben. Ich meine, die Politiker können die Geschicke ihrer Zeit, unserer Gesellschaft, jedenfalls für eine Zeit mitgestalten. Das ist doch ein wahnsinniges Privileg. Und deswegen glaube ich, ist das, was man als kollaterale Schäden da in Kauf nehmen muss, ist im Preis mit drin. Und das muss man sich nur vorher klar machen.
Mir ist klar, dass Sie uns jetzt nicht so deutlich hinter die Kulissen gucken lassen wollen, wie wir es in diesem Buch können. Dennoch, also Sie haben ja an einer der Grundfesten der Grünen gerüttelt, nämlich der Trennung von Amt und Mandat. Sie sind noch Minister in Schleswig-Holstein und sind parallel Parteivorsitzender. Das war eigentlich nicht möglich. Da haben Sie, glaube ich, eine Mehrheit von 77% dafür auf einem Parteitag erzielt, dass diese Trennung zumindest kurzzeitig aufgehoben werden kann. Gibt es dann nur die offene Gegenrede auf dem Parteitag oder gibt es da auch verdeckte Angriffe und Intrigen im Hintergrund?
Ja, klar. Also das ist ja das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Leute reden dann über einen. Man ist ja in dem Moment eine öffentliche Person. Also man redet nicht nur als Robert, der erklärt, warum bestimmte Dinge entlang seiner Zusagen, seinen Freundschaften, seiner Allianzen und Loyalitäten, die er da im Kabinett oder gegenüber Menschen hat, ihm wichtig sind, sondern man ist eine öffentliche Person. Und da gehe ich fest davon aus, dass in Kreismitgliederversammlungen, wo ich gar nicht war, gesagt wurde, keine Ahnung, will der uns demütigen, will er uns zwängen, ist das Erpressung und so weiter. Das ist das, was ich eben sagte. Das ist nun mal so und da kann man sich gar nicht gegen wehren.
Die beliebteste Form für die Art von Intrige, auf die Sie hinaus wollen, ist übrigens das sogenannte Hintergrundgespräch.
Sie sind immer dabei bei der Intrige, genau.
Man kriegt da manchmal schon so ein bisschen mit. Es ist sehr ambivalent für einen Journalisten. Es ist natürlich interessant, etwas ungeschminkter, aufrichtiger, ehrlicher die Meinung eines Politikers. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer da konkret aus Ihrer Partei dagegen war. Ich hatte mit ihm auch kein Hintergrundgespräch, aber der hätte mir dann erzählt, also ich finde den Robert ja eigentlich ein klasse Typ, aber was er da jetzt vorhat, also da weiß ich nicht, ob er die nötige Sensibilität für einen solchen Spitzenjob.
Und das schreibt dann Markus Feldenkirchen im Spiegel?
Der Politiker versucht bei mir diesen Gedanken zu implantieren, in der Hoffnung, dass der irgendwann nochmal steht, ob Habeck tatsächlich die nötige Sensibilität mitbringt. Ist jetzt ein theoretisches Beispiel, deshalb rede ich sehr gerne darüber. Aber so funktioniert es halt.
Was mich an Ihrem Buch überrascht hat, ist, wie unprofessionell diese ganze Kampagne, diese Kanzlerkandidatenkampagne gelaufen ist. Ich hatte den Eindruck, als ich es las, ich dachte, wenn Adidas einen Laufschuh rausbringt, ist das professioneller vorbereitet als diese Nummer. Tatsächlich, also wenn Sie das Buch lesen, man hat wirklich den Eindruck. Wie unprofessionell sind Parteien in Deutschland? Oder ist das auch wieder explizit, die SPD und die Grünen betrifft es gar nicht?
Also ich glaube, bei der SPD ist es sehr differenziert. Also wenn ich zum Beispiel Rockstar wäre, würde ich mir sofort vom Willy Brandt-Haus meine Tournee organisieren lassen. Da ist alles ganz perfekt. Ich glaube, die Bühnenakustik, da stimmt alles. Da gibt es keine knarzenden Mikrofone etc. Im Willy Brandt-Haus selber arbeiten auch ganz viele an Politik interessierte, engagierte, vor allem an Inhalten interessierte Leute. Dieses, worüber wir reden, was eine Kampagne professionell macht, hat nun mal sehr viel auch mit Strategie und halbem Showgeschäft zu tun. Und da ist es so ein bisschen, dass einerseits reden wir davon, wir wollen Inhalte, inhaltlich getriebene Politik. Und dann kritisieren wir aber gleichzeitig, warum zu wenig Inszenierungsprofis oder warum die Inszenierung nicht perfekt genug war. Diese konkrete Kampagne hatte allerdings auch ein Riesenproblem, und das war gar nicht die Durchführung selbst, sondern die Vorbereitung. Es nach allem, was das wurde mir nach den Tagen des Hypes am Anfang auch erst mit der Zeit bewusst, die haben sehr viel überdeckt, dass eine gut gemachte Bundestagswahlkampagne im Idealfall 3 Jahre vorher beginnt und auch der Kandidat ein bisschen mehr Vorlauf hat, sich auf seine neue Rolle einzustellen. Weil aber Sigmar Gabriel so lange nicht wusste, ob er selber antritt oder ob er seinen Freund Martin vorlässt, war da eine entscheidende Phase, und da habe ich auch mit anderen Wahlkampfprofis aus der SPD und auch da rausgesprochen, die haben gesagt, in so kurzfristiger Zeit, wenn so wenig vorbereitet ist, da wüsste ich auch nicht, wie man eine perfekte Bundestagskampagne hinbekommt.
Die nächste Kampagne muss ja dann quasi ab jetzt vorbereitet werden, weil wir in 3,5 Jahren eine Bundestagswahl haben, wenn von 3 Jahren Vorlauf die Rede ist.
Vielleicht auch früher.
Denken Sie in diesen Größenordnungen? Also wo sind wir in 3,5 Jahren? Wir werden jetzt Stufe für Stufe zünden und dann sind wir da und da. Also gibt es diese Gedanken schon an die nächste Bundestagswahl?
Na, es kann ja auch schneller gehen. Also ja, natürlich. Ja. Also die ehrliche Antwort ist, klar, denken wir oder ich jetzt, die Leute, Annalena Baerbock und ich, der Bundesvorstand, darüber nach, welche Arbeitsschritte wann zu leisten sind. Nun nicht, dass wir uns über Plakate Gedanken machen oder so etwas, aber ich meine, wir haben ja jetzt quasi, jetzt die Grünen, wenn ich kurz von meinem Laden reden darf, eine ähnliche Situation wie Martin Schulz im Kanzlerduell. Die Große Koalition ist gut mit sich selbst beschäftigt. Wir haben entweder die Wahl, am Spielfeldrand zu stehen und zu sagen, die schimpfen immer nur miteinander, das macht doch gar keinen Spaß zuzugucken, aber es macht total Spaß, darüber zu schreiben, und das Geschäft der Medien wird, also die Krise ist natürlich super für Herrn Feldenkirchen, ja, da brauchen sie die Grünen halt gar nicht, also müssen wir eine eigene Agenda setzen. Die einzige Chance, die wir haben, und unsere Aufgabe auch, also auch unsere demokratische Aufgabe, ist jetzt sozusagen über die Politik der Großen Koalition hinauszugehen, und das wird natürlich mitgedacht im Zeitplan, in der gestaffelten Analyse, wie kommst du dann zu 21, aber auch im Zweifelsfall früher raus. Wann muss es vom Allgemeinen zum Konkreten gehen? Klar, das ist schon, also jetzt nicht Kampagne im Sinne von, an welchem Marktplatz bist du dann am, keine Ahnung, am 3. Juni oder so etwas.
Aber welche Themen wir
setzen. Welche Punkte müssen wann, welche Flanken müssen geschlossen werden, welche Punkte müssen erarbeitet werden und wo werden wir wahrscheinlich 2020 oder 2021 stehen, ganz logisch.
Sie waren ja Korrespondent in Washington. Ist das da alles viel professioneller? Was gut, den Wahlkampf also, betrifft, ich meine jetzt nicht, was
Aussagen
Hillary von
Clinton Präsidenten. Mit Hillary Clinton hatte ich jetzt nicht dieselbe Vereinbarung wie mit Martin Schulz. Nein. Deshalb, es gibt da aber ein hochinteressantes Buch von zwei Journalisten, die Clinton-Kampagne, nicht indem sie mit am Tisch saßen, aber mit ganz vielen Kontakten zu den Kampagnenmitgliedern rekonstruiert haben. Und ehrlich gesagt, ich habe einige Parallelen festgestellt, wenn dort natürlich auch auf einem ganz anderem Maße. Und diese Frage irgendwie, wie viel Beratung ist gut und wie viel Bauchgefühl des Menschen, der authentisch vorne an der Rampe stehen soll, da ist der US-Wahlkampf der letzte Jahr eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil egal, ob man Donald Trump mag oder nicht, ich kann Ihnen eins garantieren, der wurde nicht beraten.
Es wird ja von einer zunehmenden Entfremdung zwischen Gesellschaft und Politik gesprochen. Wie kann man sich näher kommen, ohne dass es dann so provinziell wirkt, wie es oft bei Martin Schulz gewirkt hat?
Ich glaube, dass das die eigentliche Frage ist, die hinter dem Buch steht, bei aller, ich finde, Depression, die man kriegen kann, wenn man das Buch liest mit Martin Schulz und vielleicht auch ein bisschen mit der deutschen Parteienpolitik oder der SPD oder was auch immer. Aber die Frage, die dahinter eigentlich auftaucht, ist diese Sehnsucht nach Menschen, die wahrgenommen werden als Menschen und nicht wie Roboter sprechen und sich in diesen Stanzen von Politik verschanzen, und gleichzeitig die Verachtung, wenn es dann menschlich wird. Ja, also, und das ist nochmal eine neue Zeit, in der wir leben, weil jeder hat so ein dummes Smartphone in der Hosentasche, jeder kann, sobald ein Politiker sich einmal in der Nase bohrt, das fotografieren, und das geht dann um die Welt, und in der Regel sind Politiker auch nicht Leute, die einen Körper haben wie James Bond, und dann gehst du einmal in Badehose schwimmen und dann sagst du, der sieht ja gar nicht so toll aus, wie er immer tut. Und es gibt so einen Schwund von Autorität ist das falsche Wort, aber Projektion von Perfektheit auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist das, was jetzt mit der Schulz-Story passiert ist, erkennbar auch keine Antwort darauf, weil dieses Zulassen von absoluter Nähe deswegen war das mit pornografisch, glaube ich, gar nicht so, das ist so rausgerutscht, aber es ist, da ist was dahinter. Es ist, so will man auch nicht, dass Politiker sind. Und ich will auch nicht, dass Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen sagen, ah, die Belger, die gehen mir so auf den Nerv und eigentlich habe ich gar keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Oder Piloten, ja, sagen, ah, ich muss mich immer ganz doll zwingen, dass ich nicht einschlafe, wenn ich lande. Das ist irgendwie, es geht um, Polizisten sind genervt und sagen, ah, diese immer im Staatsdienst zu sein, eigentlich möchte ich viel lieber auch mal besoffen in Dienst kommen. Das wäre doch mal schön. Also es gibt sozusagen eine Grenze zwischen der ganz wahrhaften Authentizität, nach der wir alle irgendwie gieren, die aber irgendwie unangenehm ist. Und gleichzeitig dem Wunsch, diese Abstraktion zu durchbrechen. Und
das war jetzt eine schöne Antwort, aber nicht auf meine Frage. Also wie gehen Sie damit um? Wie kriegt man diesen Spagat hin?
Ja, ich weiß es auch nicht. Deswegen, also. Ich kann nur sagen, dass das eine erkennbar nicht funktioniert. Also sich neutral machen und wie ein Roboter abgekanzelt von Beratern durch die Welt laufen. Aber das hat eben auch nicht funktioniert. Ich meine, das würde mich interessieren, wenn ich Markus Feldenkirchen eine Frage stellen darf, ob er jetzt glaubt, dass die Schulz-Story, so wie es gekommen ist, eine Werbeschrift für die Menschlichkeit in der Politik ist. Oder eher Leute sagen, oh, also ganz so elend haben wir es uns dann doch nicht vorgestellt.
Also eine Werbeschrift für das eine oder andere wollte ich so oder so nicht verfassen. Ich wollte einfach beschreiben, was ich sehe. Ich habe jetzt die Erfahrungswerte auf das Buch, die sind noch nicht allzu groß, aber nachdem die größere Reportage im Spiegel erschienen ist, da war genau zu dieser Frage das Urteil wirklich sehr, sehr zweigeteilt. Also da gab es Leute, die gesagt haben, da habe ich im Wahlkampf erschien der mir wie so ein typischer SPD-Apparatschik, der Schulz, und letztlich blutleer, also auch das Gegenteil dessen, was er dachte, was er ist. Und aber nachdem ich das gelesen habe, ist er mir nahe gekommen und dadurch sympathisch geworden und ich achte ihn dadurch mehr und ich hätte ihn sogar gewählt. Warum haben sie es nicht vor der Wahl veröffentlicht? Es gab aber auch natürlich Leute, die sagen, das will ich gar nicht wissen und das finde ich, jetzt sehe ich ihn problematischer als vorher. Ich habe die Lösung, was da aus Sicht des Politikers die richtige Strategie ist, auch bis heute nicht gefunden.
Darf ich einmal? Jetzt habe ich aber die Chance, Sie ihn zu fragen. Was fragt er immer nur mich? Und was ist Ihre Meinung, was Sie da jetzt angerichtet haben? Ja, das ist jetzt 50-50, das habe ich verstanden, aber... Ja.
Ich bin damit vollkommen im Reinen, weil ich weiß, dass das den Absprachen mit Martin Schulz entsprach, was ich gemacht habe. Ob er selbst davon profitiert oder nicht, ob dadurch das gestärkt wird irgendwie oder sein Bild dadurch positiver oder negativer geworden ist, das weiß ich nicht. Es gibt da wirklich unterschiedliche Rückmeldungen und letztlich ist es aber auch nicht meine Aufgabe.
Wir haben viel auch in diesem Buch über dieses Starren auf Umfragen gesprochen. Also dann geht es 2 Prozentpunkte hoch, dann geht es 1 Prozentpunkt runter. Ich persönlich, das klingt jetzt möglicherweise naiv, aber ich bin immer am Wahltag genervt. Wenn um 18 Uhr die Prognose kommt, die ist sehr genau am Ergebnis dran, dann denke ich, ey, die haben meine Stimme noch nicht gezählt und sie wissen schon, wie es ausgeht. Das frustriert mich total. Also ich weiß, dass das jetzt sehr repräsentativ erhoben wird, aber muss sich Politik davon auch wieder ein bisschen frei machen auf dieses ständige Auf und Ab? Und wer ist jetzt in der Liste der 10 beliebtesten Politiker ein Stück weiter oben und ein Stück weiter unten?
Na, am Wahltag ist auch egal. Da ist der Drops ja gelutscht in der Regel. Es ist übrigens, ich glaube, alle kennen dieses Drama, dass die Umfragen, diese um 17 Uhr oder dann gibt es immer so erste Umfragen um 14.30 Uhr oder so etwas, häufig von den Parteien erhoben, teilweise kilometerweise neben dem Ergebnis liegen. Am Ende ist es dann meistens ganz gut, aber ich weiß nicht, also auch in meiner Welt, ich habe auch schon einen Rücktritt angekündigt, wenn das Wahlergebnis so kommt und nachher waren wir 7% besser oder sowas, als das Wahlergebnis war. Also das ist schon persönlich eher anstrengend, dieser Wahltag selbst. Und ansonsten ist diese Umfragehuberei genau die gleiche Frage, nur an anderen Beispielen, wie sehr lässt man sich steuern, wie sehr pfeift man da drauf? Und ich glaube, dass die Umfragen noch am leichtesten zu durchbrechen sind. Denn das ist das, was er hier Florian Schröder mit großer Werbe vorgetragen hat. Entweder hat man eine Agenda und dann ist es ein Stück weit auch egal, wie die Leute sie finden, dann muss man halt das Scheitern in Kauf nehmen, oder man hat keine Agenda. Dass keine Agenda haben sehr erfolgreich sein kann, das haben wir jetzt ja die letzten Jahre bei Frau Merkel gesehen, bei allem persönlichen Respekt und ihrer Leistung für die Kanzlerschaft. Aber erkennbar wurde die Programmatik nach dem Willen der Menschen ausgerichtet. Also Atomkraft verlängert, Atomkraft doof, Atomkraft wieder raus. Das war ja sozusagen, das ist ja die Umfragepolitik zur Politik erklärt. Ja, und der Preis ist letztlich eine Entmündigung von politischer Debatte. Den zahlen wir jetzt alle. Und deswegen, also da habe ich eine klare Antwort. Nee, die Umfragen nerven.
Wenn wir jetzt zum Abschluss, wir sind gleich am Ende dieser Veranstaltung, aber Sie haben jetzt mal die Chance, weil Sie auch gesagt haben, Sie haben sich gerade gefreut, Ihnen mal eine Frage stellen zu können, auf die Medien zu schimpfen. Das sieht man ja auch. Also das dreht sich ja immer schneller, dieses System. Und es kommt dann, wenn Martin Schulz in dieser besagten Pressekonferenz gesagt hätte, kein Kommentar, wäre das auch eine Meldung gewesen, dann wäre es nämlich gewesen, wir schließen die Große Koalition nicht aus. Was stört Sie an der Berichterstattung der Medien?
Also man muss sich nur klar machen als Politiker, dass die Medien Teil des Systems sind oder Teil des Spiels, wenn Sie so wollen, wenn man denn spieltheoretisch an die ganze Sache rangeht. Deswegen ist eine Geschäftsbedingung der Medien, über Krisen zu schreiben und das Unerwartbare nach vorne zu stellen. Und das muss man sich nur vorher klar machen. Wenn man das sagt, was sowieso schon 100-mal geschrieben ist, dann kommt man nicht in die Medien. Eher ein Problem habe ich mit den neuen digitalen Medien, also Facebook, Twitter und der Selbstreferenzialität, die wir eben schon beschrieben haben, die da noch größer wird. Also die Umfragen, schlimm genug. Aber dass jetzt mein Berufsstand, seine öffentliche Arbeit davon abhängig macht, wie viele Retweets man hat, das ist wirklich die Pest am Bein. Das ist aber jetzt noch nicht seriöser Journalismus, sondern das ist einfach nochmal eine größere Verkrampfung. Und ich ganz kurz, ohne jetzt zu sehr und zu lange zu reden, wenn das politische System darunter leidet, dass es selbstreferenziell wird, dann sind diese digitalen Medien nochmal wie ein Brandsatzbeschleuniger dieser Selbstreferenzialität. Und die sind ja nicht nur, weil Politiker ihre Retweets zählen, sondern weil die Algorithmen der Systeme, Twitter, Facebook und so weiter, ja die Milieusondierung selbst noch vornehmen. Also wenn du ein Grüner bist und hast grüne Facebook-Freunde, dann kriegen deine Tweets die Leute vorgeschlagen, die sich vegetarisch ernähren und ja, so ist es. Das hast du gar nicht, aber es führt natürlich dazu, dass die AfD ihr eigenes Milieu hat, die Grünen ihr eigenes Milieu und die Sozis ihr eigenes Milieu haben. Aber das gesellschaftliche Milieu, das findet dann nicht mehr statt. Das wird noch alles granulierter und ziselierter und deswegen, also gar nicht schimpfen, weil ich das ja auch benutze. Ich twitter ja auch und habe auch einen Facebook-Account. Aber dass wir da eine Herausforderung haben als gesellschaftliche Debatte, die irgendwie nach neuen Antworten, auch neuen Politikformaten, möglicherweise auch nach neuen Politikersprachen, die das durchschlagen fordert, das ist offensichtlich, finde ich.
Vielen Dank an den Vorsitzenden der Grünen, an Dr. Robert Habeck und an Markus Feldenkirchen. Mein Name ist Marco Seifert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Radio 1, nur für Erwachsene.